Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Christiane Kess herzlich willkommen zu dieser Sendung. Die Deutschen sollen am besten Urlaub im eigenen Land machen. Das haben Politiker noch vor kurzem empfohlen. Aber ausgerechnet zu den Herbstferien verkündete eine Reihe von Bundesländern ein sogenanntes Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten. Und die werden im Moment immer mehr. Damit wächst auch der Widerstand gegen diese Regelung, nach der Urlauber aus einer solchen Region einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen müssen, um in einem Hotel oder einer Pension in einem anderen Bundesland zu übernachten. Die kontroverse Diskussion darüber fassen wir gleich zusammen. Und wir blicken unter anderem in den kommenden Minuten nach Washington. Dort muss sich mitten im aufgeheizten Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl die Richterin Amy Coney Barrett den Fragen der US-Senatoren stellen. Barrett soll auf den Wunsch von Donald Trump und den Republikanern Richterin am obersten Gericht der USA werden. Die Demokraten befürchten das Ende liberaler Errungenschaften. Vielleicht gehören Sie auch zu denjenigen, die in den Herbstferien im eigenen Land verreisen wollen und haben schon eine Buchung in einem anderen Bundesland. Jetzt aber wurde Ihre Stadt oder Ihr Landkreis zum Risikogebiet erklärt und Sie müssen ein negatives Ergebnis eines Corona-Tests am Urlaubsort vorweisen, das nicht älter als 48 Stunden sein darf. Wie das genaue Timing abstimmen und wo sich testen lassen, wenn Hausarztpraxen überlastet sind und man vor Testzentren Schlange steht. Die widrigen Umstände haben eine Diskussion über dieses Beherbergungsverbot ausgelöst. Morgen wollen die Ministerpräsidenten und Angela Merkel unter anderem darüber noch einmal beraten. Panayotis Gavrilis berichtet.
Es wird eine schwierige Kiste morgen, das ist keine Frage.
Prophezeit Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann für das morgige Treffen im Kanzleramt. Klärungsbedarf gibt es genug. Das umstrittene Beherbergungsverbot wird wohl das dominierende Thema sein. Angela Merkel hat alle 16 Länderchefinnen und Chefs eingeladen, erstmals seit Juni physisch bei den Gesprächen teilzunehmen, direkt im Risikogebiet Berlin-Mitte. Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, will morgen dafür sorgen, dass die Regelungen einheitlicher, verbindlicher und verständlicher werden.
Wir müssen jetzt in dieser Woche gemeinschaftlich die Weichen stellen, sonst besteht die Gefahr, dass es außer Kontrolle geraten könne. Wir sollen auch keinen Selbstbetrug machen. Wir sollen nicht immer nach Schlupflöchern suchen, sondern jetzt überlegen, was ist das Beste für ganz Deutschland.
Söder fordert dabei ein bundesweit einheitliches Bußgeld von 250 Euro für diejenigen, die sich weigern, eine Maske zu tragen. Und Söder appelliert an seine Länderkolleginnen und Kollegen.
Es gibt kein besser oder schlechter, sondern Betroffenheit ist überall gleich. Deswegen brauchen wir aber auch das gleiche Konzept für alle. Und nicht dieses, der eine macht mehr das, der andere macht mehr das. Deswegen das Beherbergungsverbot ist ein untergeordneter Punkt.
Er sei nicht auf das Beherbergungsverbot festgelegt, so Söder weiter. Virologen bezweifeln, ob und wie die Regelung das Infektionsgeschehen wirklich eindämmen kann. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareis, fordert, das Beherbergungsverbot noch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Rheinland-Pfalz verzichtet vorerst, das geplante Beherbergungsverbot einzuführen. Geplant war, dass es heute in Kraft tritt. Die bundesweite Debatte sei extrem virulent, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die Rückmeldungen von Hoteliers seien verheerend. Fast alle Bundesländer hatten beschlossen, dass Menschen aus Risikogebieten nur dann Urlaub in einem anderen Bundesland machen dürfen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen können. Der Test darf dabei nicht älter als 48 Stunden sein. Wie schwierig es werden dürfte, eine gemeinsame Linie zu finden, macht erneut Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann deutlich.
Ich meine, eigentlich ist doch völlig wurscht, was jetzt der Laschet in Nordrhein-Westfalen macht. Ja, wichtig ist doch, was wir hier machen. Und wenn die Frau Schwesig jetzt für MacPom noch schärfere Regelungen macht, ja mein, dann macht sie das. Da muss man sich daran halten, wenn man nach MacPom will. Das ist halt so in einem föderalen Staat, aber die Deutschen tun sich damit halt irgendwie schwer.
Die angesprochene Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, verteidigt im Deutschlandfunk die strengeren Vorgaben für ihr Bundesland.
Es ist ja nicht so, dass diese Reisenden nicht kommen dürfen, sondern sie müssen eben einen Test mitbringen. Und für Mecklenburg-Vorpommern gilt sogar dann 5 Tage Quarantäne und ein zweiter Test. Also es ist nicht so, dass wir die Menschen ausschließen, aber es ist schon so, dass wir bei Menschen aus Risikogebieten unabhängig von deren persönlicher Situation halt höhere Standards setzen.
Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, hält das Beherbergungsverbot hingegen für völligen Unsinn, wie er sagt. Seine Argumentation, das Virus mache keinen Unterschied zwischen Urlauberinnen und Urlaubern, die vom Übernachtungsverbot betroffen sind, und Geschäftsreisenden, die von der Regelung ausgenommen sind. Für die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion Christine Aschenberg-Dugnus stellt das Beherbergungsverbot zudem einen tiefen Eingriff in die Freizügigkeit dar.
Vor allen Dingen ist es unverhältnismäßig und das ist so wieder so ein typischer Placebo-Effekt. Es bringt gar nichts und die Familien in Deutschland müssen den Preis dafür zahlen.
Zudem müsse man bei der Einstufung einer Region zum Risikogebiet nicht nur auf die absoluten Erkrankungszahlen schauen, sondern auch, wie viele Menschen aktuell beatmet werden, so die FDP-Abgeordnete Aschenberg-Dugnus im Deutschlandfunk.
Panayotis Gavrilis berichtete. Viele beklagen also die Unübersichtlichkeit, wenn es um die unterschiedlichen Corona-Maßnahmen in jedem Bundesland geht. Und diese Kritik, die gibt es auch europaweit. Zu Beginn der Pandemie gab die EU gar kein gutes Bild ab, mit Grenzschließungen und langen Lkw-Staus bei der Abwicklung von wichtigen Lieferungen. Das änderte sich dann schnell, aber bis heute gibt es kein EU-weit einheitliches Warnsystem im Kampf gegen die Pandemie, und mit Blick auf Einreisebeschränkungen macht jedes Land sein Ding. Nun haben die Europaminister in Luxemburg gemeinsame Kriterien für Risikogebiete beschlossen. Bettina Klein ist unsere Europakorrespondentin. Frau Klein, welche Einheitlichkeit gibt es denn da jetzt?
Ja, es ist der Versuch, etwas mehr Klarheit und Sicherheit auf der europäischen Landkarte zu bekommen, insbesondere in diesen Zeiten, in denen die Lage sich ja wieder verschärft. Aber es hat eben seine Grenzen, weil die Mitgliedstaaten nicht alle Kompetenzen abgeben wollen, auch um auf die spezifische Situation der Gesundheitssysteme zu Hause besser eingehen zu können. Aber das ist vielleicht noch nicht das Ende vom Lied. Was vereinheitlicht werden soll, das ist die Lageanalyse zunächst noch mit einer Karte, in der eben Farben Rot, Grün, Orange anzeigen, wie schlimm die Situation ist, auf Grundlage einheitlicher Kriterien. Das ist auch wichtig. Grün bedeutet dann keine Reisebeschränkung, wenn die Zahl der Neuinfektionen dort unter 25 pro 100.000 Einwohner liegt. Rot, wenn sie über 50 pro 100.000 Einwohner liegt. Und das ist einer der Haken schon mal, der zum Beispiel der österreichischen Europaministerin heute aufgefallen ist. Denn viele Staaten sind schon jetzt teils weitaus drüber, wie etwa Belgien mit 400 Neuinfektionen. Und es gibt dann keine Steigerung und keine Differenzierungsmöglichkeit mehr. Und das Zweite ist noch entscheidender. Bei Rot und Orange sollen Tests und Quarantäneregeln gelten. Aber welche genau das sind, welche Quarantäne eingehalten werden muss. Wann muss ich mich testen lassen, bevor ich ins Flugzeug steige? Das liegt in den Händen der einzelnen Staaten. Und das heißt, heute wurde auch gesagt, es sind Empfehlungen. Es ist der Anfang der Koordinierung und man wird weiter versuchen, das System anzupassen.
Die Europaminister hatten noch einige andere Themen auf der Agenda heute, unter anderem das wichtige Thema Brexit-Verhandlungen. Was ist dabei rausgekommen?
Genau, Michel Barnier, der Chefunterhändler der Kommission, hat die Europaminister gebrieft. Das Thema wird ja auch beim Gipfel hier diese Woche eine recht wichtige Rolle spielen. Boris Johnson hatte davon gesprochen, es muss bis Mitte Oktober bis zum Gipfel klar sein, ob man eine Einigung erzielt oder nicht. Jetzt wurde gerade deutlich, auch vom deutschen Staatsminister Michael Roth nochmal in der Pressekonferenz, Ende Oktober, Anfang November, das sei ein Datum, das noch realistisch ist, damit die anschließende Ratifizierung auch möglich ist vom Europäischen Parlament. Die Stimmung, würde ich sagen, nüchtern gefasst. Es ist schwierig, sagte Michael Roth, aber es ist noch möglich, eine Einigung zu bekommen. Wir sind in einer sehr kritischen, ernsten Phase. Es gibt hohen Zeitdruck und in den nächsten Tagen muss ich klären, ob es möglich ist, ein Zukunftsabkommen zu schließen mit dem Vereinigten Königreich. Und niemand solle die Risiken eines No-Deal im Augenblick herunterspielen in einer Zeit der Pandemie, wo sich auch die Wirtschaft teilweise in der Absatzspirale befinden wird. Also es scheint noch eine Möglichkeit offen, eine Vereinbarung hinzubekommen und die nächsten 14 Tage wahrscheinlich werden jetzt entscheidend sein.
Noch kurz zum Schluss. Ein Punkt war auch das Thema Rechtsstaatlichkeit.
In der Tat, es ist ja ganz neu, dass ein Rechtsstaatsbericht vorgelegt wurde. Das war vor 14 Tagen der Fall, wo quasi alle Staaten einer Prüfung unterzogen wurden. Und darüber ist jetzt zum ersten Mal eine allgemeine Aussprache wurde vorgenommen. Und es wird quasi ab November dann nach dem Alphabet werden immer Gruppen von Staaten genau angeschaut und man wird darüber diskutieren, wo liegen die Probleme bei der Rechtsstaatlichkeit um. Das ist das Ziel, wieder ein gemeinsames Verständnis von Rechtsstaatlichkeit hinzubekommen. Das driftet in Europa extrem auseinander. Also das ist sozusagen ein kleiner Fortschritt bei diesem Thema. Das Thema Rechtsstaatlichkeit im nächsten Haushalt, das ist weiter umstritten und da wird es hier auch weiter intensive Verhandlungen noch geben müssen.
Danke für diese Informationen, Bettina Klein. Sie ist Donald Trumps Kandidatin für den Richterposten am Supreme Court, dem obersten Gericht der USA. Amy Coney Barrett soll der verstorbenen Richterin Ruth Bader Ginsburg folgen, zumindest wenn es nach dem US-Präsidenten und den Republikanern geht. Den liberaleren Demokraten ist Barrett ein Dorn im Auge. Sie gilt als konservativ und könnte dazu beitragen, liberale Errungenschaften zunichte zu machen, so zumindest die Befürchtung. Deshalb sind die Demokraten auch dagegen, diese Neubesetzung noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November durchzusetzen. Heute ist der zweite Tag der Anhörung von Barrett im Justizausschuss des Senats in Washington und damit hat die inhaltliche Anhörung eigentlich erst so richtig begonnen. Beobachten tut das für uns unsere Korrespondentin Doris Simon. Frau Simon, wie verläuft die Anhörung bisher?
Ja, Sie deuteten es schon an. Heute wurden Fragen und werden immer noch Fragen gestellt. Es ist gerade nur kurz unterbrochen für eine Mittagspause. An die Kandidatin, an Amy Coney Barrett. Die republikanischen Senatoren, die am Morgen schon zum Zug mit ihren Fragen gekommen sind, die haben der Kandidatin vor allem eine Bühne geboten, auf der sie sich präsentieren konnte mit ihren Vorstellungen des Rechts, ihrer Rechtsauslegung und auch ein bisschen als Persönlichkeit. Die demokratischen Senatoren haben Amy Coney Barrett konfrontiert mit früheren Entscheidungen im Appeals Court, in dem sie seit 2017 sitzt, und mit Äußerungen, die sie zu sehr umstrittenen gesellschaftlichen Themen gemacht hat, zum Beispiel Abtreibung, gleichgeschlechtlicher Ehe, Rassismus und vor allem das Gesundheitswesen, die flächendeckende Krankenversicherung, Obamacare. Die Kandidatin selber wirkte angespannt, verständlich, es geht ja um sehr viel, aber auch wach, manchmal ein bisschen angestrengt, denn viele der Senatorinnen und Senatoren sind schon älter. Die versteht man sehr schlecht bei dieser Anhörung, die ja zum größten Teil physisch ist. Manche sind zugeschaltet wegen Corona. Aber insgesamt hatte sie auf alle Fragen eine Antwort, auch wenn etliche dieser Antworten ausweichend waren.
Die demokratischen US-Senatoren sind gegen Amy Coney Barrett. Was würden Sie sagen, wie hart ist diese Befragung?
Die Befragung ist in der Sache teilweise sehr hart, in der Form sehr, sehr angemessen dem Justizausschuss, also sehr höflich, sehr freundlich. Wenn ich sage hart, wird Amy Coney Barrett immer wieder mit eben früheren Äußerungen und Entscheidungen von ihr konfrontiert. Und mehrere Senatoren haben auch sehr konkret nachgefragt. Zum Beispiel bei der Frage der Abtreibung, wie sie sich da verhalten würde. Ihre Antwort war eigentlich immer gleich, dass sie sich jetzt nicht zu Fällen äußern könne. Sie könne nicht einfach Daumen rauf, Daumen runter äußern. Ein Senator hat es etwas persönlicher versucht. Amy Coney Barrett hat ja 7 Kinder, von denen 2 adoptiert sind aus Haiti. Hat Amy Coney Barrett angesprochen auf die Rassenunruhen nach dem Tod von George Floyd durch einen Polizisten. Und dann erzählte die Kandidatin, dass das ihre Kinder und sie doch sehr, sehr verstört habe. Sie hätten gemeinsam geweint. Aber dann in der Nachfrage, als der Senator sagte, wie würden Sie denn den Zustand in den USA beschreiben? Gibt es Rassismus? Das ist ja eine heiß debattierte Frage. Sagte sie, also das sei ja eine politische Frage, sehr umstritten, mehr als persönliche Eindrücke könne sie nicht geben.
Welches Bild vermittelt sich von Barrett selbst bisher in dieser Anhörung?
Sie ist, das sagen Juristen von links bis rechts, eine Spitzenjuristin. Sie ist sehr, sehr konservativ, auch in ihrer Rechtsauffassung, eine Originalistin, eine Textualistin. Das bedeutet, der Wortlaut der Verfassung ist für sie entscheidend. Das kann dazu führen, zum Beispiel in einem Fall, der heute auch wieder aufkam, dass sie sagt, Waffenbesitz ist aufgrund ihrer Verfassungsauslegung durchaus möglich, auch für Straftäter, die verurteilt worden sind. Aber das Recht zur Wahl sei für Straftäter aus der Verfassung, aus deren Ursprungsgedanken heraus, nicht zu rechtfertigen.
Informationen direkt aus Washington von Doris Simon. Vielen Dank. Das Verhältnis zwischen den USA und der EU wird seit langem belastet durch den Kampf um Strafzölle, die US-Präsident Trump ins Spiel gebracht hatte. Es ging dabei auch immer wieder um den europäischen Flugzeugbauer Airbus, der subventioniert wird. Auf der anderen Seite wird dies auch der US-Flugzeughersteller Boeing. Die EU darf deshalb Strafzölle in Höhe von umgerechnet rund 3,4 Milliarden Euro verhängen. Das hat die Welthandelsorganisation jetzt bekannt gegeben. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Mit dieser Summe blieben die Schlichter weit unter den Forderungen der Europäischen Union. Brüssel hatte ursprünglich 12 Milliarden US-Dollar geltend gemacht, später dann immerhin noch mehr als 8 Milliarden. Die Argumentation der EU, durch amerikanische Staatshilfen für den US-Flugzeugbauer Boeing sei der europäische Konkurrent Airbus jahrelang benachteiligt worden. In einem ähnlich gelagerten Fall genehmigten die Schlichter den USA wegen unerlaubter Unterstützung für Airbus bereits Strafzölle auf Güter aus der EU im Umfang von 7,5 Milliarden Dollar. Washington setzte das Urteil umgehend um und verteuerte die Einfuhr etwa von Wein, Butter, Käse oder Komponenten für die Luftfahrtindustrie. Nun drohen also in umgekehrter Richtung Strafabgaben auf amerikanische Produkte wie Autoteile und Ketchup. Die EU kann ihre Zölle allerdings nicht sofort verhängen, sondern muss diese bei der WTO beantragen. Das dürfte, insofern sie nicht eine Sondersitzung anmeldet, frühestens am 26. Oktober bei der nächsten regulären Sitzung der Schiedsrichter geschehen. Die zusätzlichen Abgaben dürfen so lange bestehen, bis festgestellt wird, dass die USA ihren WTO-Verpflichtungen nachgekommen sind oder wenn sich die Streitparteien auf eine für beide Seiten akzeptable Lösung einigen. Die Entscheidung der WTO dürfte nur 3 Wochen vor den US-Präsidentschaftswahlen die transatlantischen Handelsspannungen erhöhen. Beobachter halten es jedoch auch für möglich, dass dies endlich zu Gesprächen führen könnte, mit denen der seit 16 Jahren andauernde Streit ein Ende findet.
Informationen von Dietrich Karl Meurer. Eine Welt ohne Hunger muss nicht nur eine schöne Vision sein, sondern das kann Realität werden. Zumindest legen das 2 Studien nahe, die heute in Berlin vorgestellt wurden. Mit dabei war Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU, der diese Meinung schon lange vertritt. Frank Kapellan hat die Informationen.
Eine Welt ohne Hunger ist möglich bis 2030. Das ist seit Jahren schon eine Forderung des deutschen Entwicklungsministers. Wir waren auf einem guten Weg, meint Gerd Müller. Die Pandemie aber droht uns zurückzuwerfen. Der Corona-Ausbruch könnte 130 Millionen Menschen wieder in Hunger und Armut treiben. Der CSU-Politiker versucht am Morgen in der ARD aufzurütteln mit Zahlen.
Am gestrigen Tag sind 15.000 Kinder an Hunger gestorben. Und derzeit wissen 800 Millionen Menschen heute nicht, was es heute früh, heute Mittag oder heute Abend zu essen gibt. Das können und das müssen wir ändern.
Eine Untersuchung der UN-Ernährungsorganisation FAO in Zusammenarbeit mit internationalen Instituten kommt zu dem Schluss, dass in allen Geberländern zusammen jährlich etwa 14 Milliarden Dollar zusätzlich bereitgestellt werden müssten. Das entspräche einer Verdoppelung der bisherigen Ausgaben. Die Entwicklungsländer selbst müssten pro Jahr zusätzlich etwa 19 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen. Nur so könnte eine 500 Millionen Menschen von Hunger und Mangelernährung befreit werden. Bessere Anbaumethoden, besseres Saatgut, eine schnelle Bereitstellung klimaresistenter Pflanzen, Ausbildungsprogramme für Bauern, all das könnte helfen. Auch Microsoft-Gründer Bill Gates mit seiner Stiftung, der derzeit größte private Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation, ruft die Staatengemeinschaft heute zu mehr Engagement im Kampf gegen den Hunger auf. Denken Sie doch an die Kleinbauern in Kenia, Nigeria oder Indien. So sein Appell. Sie sind durch den Klimawandel enorm unter Druck. Trockenheit, Überflutungen, Heuschreckenplagen. Dagegen kann doch niemand bestehen. Gates in der Stimme seiner Übersetzerin.
Diese Landwirte haben ihre kleinen Betriebe bearbeitet und die Erträge nach und nach verbessert, um ihre Familien zu ernähren und aus der Armut sich zu befreien. Aber mit zunehmendem Klimawandel sind sie von Dingen konfrontiert, die sie überhaupt nicht kontrollieren können.
Deutschland selbst geht mit gutem Beispiel voran, kann aber das Ziel, die sogenannte ODA-Quote, also den Anteil der Entwicklungsausgaben am Bruttonationaleinkommen auf 0,7% zu erhöhen, noch nicht erfüllen. Derzeit werden 0,6% erreicht. Speziell in Ernährungssicherung investiert das deutsche Entwicklungsministerium etwa 2 Milliarden Euro jährlich, doppelt so viel wie 2013. Im Rahmen der Sonderinitiative Eine Welt ohne Hunger wurden seit 2014 jährlich 500 Millionen Euro bereitgestellt. Es muss doch möglich sein, dass nun alle Geber noch einmal deutlich mehr Geld zur Verfügung stellen, erklärt der Entwicklungsminister Gerd Müller, hält die in Rede stehende Summe für relativ bescheiden und verweist auf internationale Rüstungsausgaben.
Weltweit wurden dieses Jahr die Rüstungsausgaben um ca. 70 Milliarden zusätzlich erhöht, auf jetzt nahezu 2000 Milliarden. Gibt es was Wichtigeres als Menschenleben, Kinderleben zu retten?
Der Planet Erde hat das Potenzial, 10 Milliarden Menschen zu ernähren, glaubt der CSU-Minister. Es fehlt einfach am politischen Mut.
Aus Berlin der Bericht von Frank Capellan. Die Proteste von Umweltschützern im Hambacher Forst zwischen Köln und Aachen gingen über Wochen durch die Schlagzeilen. Mit zum Teil spektakulären Aktionen wie den Besetzungen von selbstgegrabenen Tunneln und Baumhäusern sollte verhindert werden, dass der Energieversorger RWE für den Braunkohletageabbau weiter abholzt. In Hessen werden jetzt Umweltproteste gegen den Weiterbau der Autobahn 49 zwischen Kassel und Gießen militanter, seitdem am 1. Oktober die Rodungen für die geplante Trasse begonnen haben. Autobahnblockaden sind ein gewagtes Mittel des Protestes. Heute haben sie zu einem schweren Unfall auf der A3 zwischen Köln und Frankfurt am Main geführt. Ludger Fittkau berichtet.
Schon mehrmals hatten Klimaaktivistinnen und Aktivisten mit riskanten Abseilaktionen von hessischen Autobahnbrücken in den letzten Wochen kilometerlange Staus verursacht. Doch heute hatten die Blockadeaktionen gegen den Weiterbau der A49 durch den sogenannten Dannenröder Forst in Hessen schwerwiegende Folgen. Als sich rund 10 Menschen heute Morgen von einer Brücke über die A3 bei Itzstein im Taunus abseilten und damit einen Stau auslösten, krachte ein Auto Richtung Köln fahrend auf einen LKW. Dabei wurde nach Polizeiangaben der Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Kathi Walter ist verkehrspolitische Sprecherin der Grünen im Hessischen Landtag. Sie ist seit Wochen bei den Protesten im Dannenröder Wald als parlamentarische Beobachterin im Einsatz und sieht eine Radikalisierung in Teilen der Protestbewegung vor Ort.
Wir sehen in den letzten Tagen eine Zuspitzung der Gewalt, die sich im Umfeld des Dannenröder Forstes manifestiert. Es gibt direkte Angriffe auf die Polizei, es gibt hitzige Situationen zwischen der Polizei und Protestierenden, wo dann doch auch mal vielleicht aus der Situation heraus ein bisschen mehr hingelangt wird. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass alle im Auge haben, dass wir dort Menschen sind und dass jeder dort seinen Job macht. Die einen kämpfen für ihre Zukunft im Klimaschutz, die anderen müssen dort den Rechtsstaat durchsetzen und die Waldarbeiter unterstützen bzw. die Baufirmen, um ihre Arbeiten machen zu können. Und ich wünsche mir, dass dort niemand zu Schaden kommt.
Der heutige Unfall auf der A3 infolge der Protestaktion ist jedoch nun der erste schwere Zwischenfall mit gesundheitlichen Folgen für einen Menschen bei den seit Wochen andauernden Protesten. Sie richten sich gegen ein rund 30 Kilometer langes Teilstück der A49 von Kassel Richtung Gießen. Es soll durch dichte Waldgebiete in Mittelhessen geführt werden, die mit altem Eichenbestand und vergleichsweise gesundem Mischwald als besonders klimaresistent gelten. Außerdem dient die Region als Grundwasserspeicher, aus dem die Stadt Frankfurt am Main zum Teil ihr Trinkwasser bekommt. Mehrere hundert, zumeist junge Klimaaktivistinnen und Aktivisten, haben seit rund einem Jahr Waldgebiete auf der geplanten Autobahntrasse besetzt. Marie, eine junge Besetzerin, die ihren Nachnamen nicht nennen will.
Wir wissen, dass die Menschen in Deutschland die Verkehrswende wollen und natürlich müssen die Leute jetzt auch in den Wald kommen und das persönlich klar machen, wenn die Bundesregierung uns zwingt, uns mit unseren Körpern Zerstörung in den Weg zu setzen, wenn sie uns zwingt, uns Polizeigewalt auszusetzen, das ist nichts, was Menschen aus Abenteuerlust machen, sondern das machen wir, weil wir hier unsere Zukunft verteidigen.
Seitdem am 1. Oktober die Rodungen in Teilbereichen begonnen haben, werden die Aktionen der Waldbesetzer im Umland deutlich aggressiver. Die Blockade der A3 heute mit den Unfallfolgen und einem schwer verletzten Menschen geht über die Baumbesetzungen und Sitzblockaden im Dannenröder Forst selbst hinaus. Kathi Walter, die grüne Landtagsabgeordnete in Hessen und parlamentarische Beobachterin des Protestes, befürchtet eine mögliche Eskalation.
Ich möchte, dass es friedlich bleibt und das ist das Wichtigste. Und ich würde mir wünschen, dass es zu keiner Situation kommt wie im Hambacher Forst, dass ein Mensch auf der Strecke bleibt, dass jemand dort seiner Gesundheit oder seinem Leben bezahlt. Und das müssen wir, glaube ich, alle versuchen zu erreichen, bei aller Wut und aller Enttäuschung, die an diesem Projekt hängt.
Ludger Fittkau berichtete. Mit den Aufgaben des Bundestags beim Handelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada hat sich heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe beschäftigt. Mündlich verhandelt wurde über eine Klage der Linksfraktion dazu, ob der Bundestag mit einer Stellungnahme zu CETA das Grundgesetz verletzte. Einzelheiten von Klaus Hempel.
Während der Verhandlung verteidigten Vertreter der Bundesregierung das Handelsabkommen. Seit 2017, als CETA vorläufig in Kraft getreten sei, hätten die Exporte nach Kanada deutlich zugelegt. Für Deutschland und die anderen EU-Staaten seien offene Märkte ohne Handelsbeschränkungen wichtig, um Wohlstand und Arbeitsplätze zu sichern. Vertreter der Linksfraktion kritisierten dagegen das Abkommen. Es bestehe die Gefahr, dass Standards der EU für Umwelt- und Verbraucherschutz ausgehöhlt werden. Die Fraktion der Linken hat geklagt, weil sie meint, dass der Bundestag gegen das Grundgesetz verstoßen hat. 2016 hatte das Parlament mit den Stimmen von Union und SPD eine positive Stellungnahme zu CETA abgegeben. Dies war Voraussetzung dafür, dass das Abkommen vorläufig in Kraft treten konnte. Die Linksfraktion meint, eine Stellungnahme sei zu wenig gewesen. Deutschland habe im Zuge des Abkommens wichtige Kompetenzen an die EU übertragen. Deshalb hätte der Bundestag ein förmliches Gesetz verabschieden müssen, das alle Einzelheiten zu CETA genau regelt. Mit einem Urteil ist erst im Laufe des nächsten Jahres zu rechnen.
Informationen von Klaus Hempel. Wenn es um sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche geht, denkt man schnell an die großen Missbrauchsskandale wie den von Bergisch Gladbach oder über Jahrzehnte in der katholischen Kirche. Ein Bereich, auf den lange nicht so geschaut wurde, ist der Sport. Doch auch da stellt sich oft heraus, dass der Verein oder das Trainingszentrum einen Ort bietet, in dem diese Übergriffe unbeobachtet von außen leicht passieren können. Dazu hat es heute eine prominent besetzte Podiumsdiskussion in Berlin gegeben. Angela Tesch hat zugehört.
Es wird sehr still im Raum, als Marie Dinkel, eine erfolgreiche Judoka-Sportlerin, ihre Geschichte per Videoschalter erzählt. Als Sechsjährige beginnt sie zu trainieren und erlebt sehr schnell, dass ihr Trainer übergriffig wird, sie beim Training auf der Matte überall anfasst. Für sie wäre es wichtig gewesen, eine Trainerin zu haben oder wenigstens ein älteres Mädchen in der Trainingsgruppe, mit der sie über die Übergriffe ihres Trainers hätte sprechen können. Dinkel fordert heute Ansprechpartner in jedem Verein.
In dem Verein, in dem mir das damals passiert ist, gibt es sowas inzwischen. Es gibt zwei Kindeswohlbeauftragte, eine für Mädchen und eine für Jungen. Ich denke, allein dadurch, dass es diese Position inzwischen in dem Verein gibt, kann man da schon präventiv arbeiten, weil es einfach mehr Gehör bekommt.
Ernst genommen werden, zuhören und aufarbeiten. Sportverbände und Vereine täten sich schwer, Missbrauchsfälle, die lange zurückliegen, zu thematisieren und sich mit dem eigenen Versagen auseinanderzusetzen. Oft würden die Täter von damals immer noch geschützt. Umso wichtiger seien die Geschichten, die knapp 100 Betroffene aus ihrer Jugend im Sport der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch erzählt haben. Jugend- und Familienministerin Franziska Giffey, SPD.
Ihre Erfahrungen und Hinweise werden dazu beitragen, Kinder und Jugendliche heute und auch in Zukunft besser zu schützen. Es geht bei sexualisierter Gewalt nicht um Einzelfälle, sondern um ein gesamtgesellschaftliches Problem, das wir angehen müssen.
Dessen sind sich auch die Vertreter des Sports bewusst, die bei der Anhörung dabei sind. Präventionsprogramme gäbe es inzwischen viele, sagt Petra Zschoppe, Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes DOSB. Die Veranstaltung gebe den Sportverbänden aber auch die Möglichkeit, von den Betroffenen zu lernen.
Und ich möchte an dieser Stelle, und zwar nicht nur persönlich, sondern im Namen des organisierten Sports, alle Betroffenen, auch diejenigen, von denen wir bisher noch nicht wissen, für das Leid, was ihnen widerfahren ist, um Entschuldigung bitten.
Die Wuppertaler Soziologin Bettina Rohloffs hat 2016 eine erste Studie zu sexualisierter Gewalt im Leistungssport veröffentlicht. 37% der Befragten hätten angegeben, sexuelle Übergriffe erlebt zu haben. Die Mehrzahl der Täter seien Männer gewesen.
Körperliche Berührungen als unterstützende Hilfe bei Übungen während des Trainings oder danach bei der Physiotherapie und Massagen sind im Sport an der Tagesordnung. Unter dem Vorwand einer für das Training notwendigen Kontrolle der körperlichen Entwicklung erhalten Erwachsene somit sehr leichten Zugang zum Körper von Kindern im Sport. Und dies erscheint den jungen Menschen als völlig normal.
Die Grenzen zwischen einer notwendigen Berührung im Sport und sexuellen Übergriffen seien unscharf. Sexueller Kindesmissbrauch im Sport sei noch immer ein Tabu, sagt die Vorsitzende der Aufarbeitungskommission Sabine Andresen zum Auftakt der öffentlichen Anhörung in Berlin. Es brauche einen Kulturwandel im Sport, mehr unabhängige Anlaufstellen für Betroffene und die Anerkennung der Folgen des Missbrauchs.
Der Bericht von Angela Tesch. Und zu diesem Thema haben wir auch einen Kommentar im Programm auf unserer Kommentarstrecke um 19.05 Uhr nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Die Informationen am Abend gehen an dieser Stelle zu Ende. Mein Name ist Christiane Kess. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.